wir geraten mit einer Carnivoren-Ernährung in der Stoffwechsellage eher in die Ketose, weil wir nehmen so viele Kohlenhydrate raus, Kohlenhydrate und alle Pflanzensubstanzen, die letztendlich immer als Treiber unserer zellulären Energieproduktion notwendig sind. Und wenn die Kohlenhydrate oder die Glucose fehlt, dann schaltet der Organismus um, insbesondere die Leber. Es werden mehr Ketonkörper produziert und die sind ein super Energieträger für das Gehirn. Ich sage nicht, dass das nicht erstrebenswert ist. Ich sage nur jetzt schon mal, so einen kleinen Cliffhanger, ist auch anders möglich.
Artgerecht Health Nerds Spezial. Von Low Carb bis High Protein. Ernährungsformen im Check. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Kaum eine Ernährungsform polarisiert derzeit so stark wie die karnivore Diät. Ausschließlich tierische Lebensmittel. Heißt konkret, kein Obst, kein Gemüse, keine Ballaststoffe. Für die einen ist das ein radikaler Irrweg, für die anderen die konsequenteste Form artgerechter Ernährung. Gerade in Fitness, in Biohacking und in Online-Communities gewinnt Carnivore immer mehr Anhänger. Viele berichten von Gewichtsverlust, mentaler Klarheit, von weniger Entzündungen und von stabiler Energie. Gleichzeitig steht Carnivore im klaren Widerspruch ja zu fast allem, was klassische Ernährungslehre jahrzehntelang empfohlen hat. Pflanzen gelten als gesund, Ballaststoffe als unverzichtbar, Vielfalt als der Schlüssel zu Gesundheit. Die zentrale Frage deshalb, kann eine rein tierische Ernährung biologisch wirklich funktionieren und wenn ja, zu welchem Preis? Darum soll es gehen, hier im dritten Teil unserer Spezialfolge bei den Health Nerds, wo wir uns jeden Tag eine Ernährungsform genau anschauen und schauen, was ist tatsächlich dran, wie funktioniert sie und was sagt die Wissenschaft dazu? In dieser Folge schauen wir uns also Carnivore nüchtern und systematisch an. Wir klären, was diese Ernährungsform tatsächlich ausmacht, welche Mechanismen im Körper dabei greifen und wie belastbar die wissenschaftliche Evidenz bei diesem Thema ist. Und wir ordnen ein. Carnivore aus evolutionärer Perspektive. Wie viel Fleisch hat der Mensch denn historisch wirklich gegessen? Und ist Carnivore eine Rückkehr zu unseren Wurzeln oder eine moderne Über- oder Fehlinterpretation. Zeit für den nächsten Check hier bei den Health Nerds. Carnivore Diät oder Carnivore Ernährungsform. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, unser Gesundheitswissenschaftler, ist wieder da. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Carnivore Ernährung, Matthias. Ich habe es eingangs gesagt, für die einen ein radikaler Irrweg.
Ich muss für dich auch ein bisschen. Kann ich gerne schon direkt etwas zu sagen? Ich halte das als allgemein gültige Ernährungsempfehlung für eher fahrlässig und nicht für sinnvoll. Und wir können gerne auf die Mechanismen schauen, auch auf das, was diskutiert wird, auf positive wie negative Aspekte. Aber pauschal zu sagen, nahezu ausschließlich tierische Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Eier, teilweise Milchprodukte und praktisch keine pflanzlichen Substanzen, halte ich für schwierig. Plus auch hier wieder die Zusammensetzung der Makronährstoffgruppen. Okay, wir wissen schon, die Kohlenhydrate sind nahezu bei null. Kann sich natürlich auch unterscheiden. Oft ist es sehr fettreich. Wir haben dann eine extrem hohe Menge, gegebenenfalls auch der gesättigten Fettsäuren. Nach aktuellem Stand wäre so ein Überkonsum nicht geeignet. Fettsäuren, keine Frage, sind extrem wichtig. Aber so der erste Einblick schon mal, schwierig, das pauschal als positiv einzuordnen.
So, dann lass uns doch direkt mal hinten anfangen. Normalerweise haben wir hier die evolutionäre Einordnung erst am Ende der jeweiligen Folge. Ich will direkt damit starten. Welche Rolle hat denn Fleisch oder eine rein tierische Ernährung in der Ernährungshistorie unserer Vorfahren tatsächlich gespielt? Also die darauf schwören, sagen, das ist eine Rückkehr an die Urform, wie der Mensch sich ernährt hat. Ist es wirklich so oder?
Zumindest nach aktuellem Kenntnisstand würden wir nicht davon ausgehen, dass Homo sapiens vor allen Dingen in allen Regionen und immer sich ausschließlich von tierischen Lebensmitteln ernährt hat. Da, wo wir das kennen, gerade eher so in höheren Breitengraden, finden wir unter Umständen Regionen, wo außer der tierischen Lebensmittelauswahl weniger zur Verfügung gestanden ist. Der spannende Aspekt ist, der Organismus kann das. Aber es gibt dann doch gewisse auch vielleicht genetische Unterschiede, die dazu führen, dass es nicht so gut funktioniert und längerfristig sich auch entweder Erkrankungen mit ergeben können oder der Stoffwechsel wirklich darauf nicht perfekt reagieren kann. Und im Laufe der Evolution haben wir sicherlich auch logischerweise tierische Lebensmittel konsumiert. Das spricht sehr viel dafür, weil wir nun mal bestimmte Nutrienten auch nur aus tierischen Lebensmitteln bekommen können, in ausreichendem Umfang. Können sie an manche davon auch selbst produzieren. Aber anthropologisch geht man eher von unserem Ursprung, was also quasi hier die meisten betrifft, eher davon aus, dass es eine nicht klassisch Jäger-Sammler-Variante ist, sondern Sammler-Fischer, kleiner Jagdanteil mit dabei. Natürlich mit über auch Generationen hinweg Unterschieden, die damit eine Rolle gespielt haben. Was hier durchaus eine Rolle spielen kann und durchaus auch in einer guten Durchführung der karnivoren Ernährung durchaus auch deshalb auch gesundheitliche Vorteile bringen kann. Wir verzichten auf größtenteils ultrahochverarbeitete Lebensmittel. Wir haben die Elimination von vielen Substanzen, die wir auch in Pflanzen finden, auch in unseren sehr kultivierten Pflanzen, die Antinährstoffe enthalten, die Dichte, die sehr hoch ist, dass Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden können, dass das Immunsystem darauf reagiert. Und dementsprechend tauchen die weniger auf. Aber evolutionär würde die Einschätzung nicht heißen, okay, deshalb nur Fleisch und das einfach so freizugeben.
Okay, habe ich verstanden. Ein weiterer Kritikpunkt bei karnivorer Ernährung, und du hast es eben eingangs kurz angerissen, ist der vollständige Verzicht auf Ballaststoffe. Lass uns da nochmal tiefer reingehen. Was bedeutet es für unseren Körper, vor allem für unsere Darmgesundheit, für unser Mikrobiom, über das wir so oft hier schon gesprochen haben, wenn wir Ballaststoffe komplett aus der Ernährung rausnehmen?
Nehmen wir schon die Gesamtkombination, nicht nur Ballaststoffe, sondern die Kombination Ballaststoffe und andere Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, die wir in Pflanzen finden. Also wenn wir alle Pflanzen komplett rausnehmen, dann gibt es sicherlich die einen oder anderen, die reagieren und sagen, ja, es gibt auch hier Mikrobiomunterschiede, die quasi so besser laufen. Aber vom Grundprinzip gilt es, mehr Faserstoffe wirken sich positiv auf das Darmmilieu aus, auf den pH-Wert beispielsweise im Stuhl, der besser reguliert werden kann. Es geht um Nährboden für Bakteriengruppen. Und wir wissen auch relativ klar, dass viele unterschiedliche Pflanzen am Ende dazu führen, dass das Darmmikrobiom auch vielfältiger, diverser wird. Mhm. Und wir haben erst kürzlich dazu gesprochen, dass das Diversifizieren des Darmmikrobioms dazu führt, dass Bakterien nicht so simpel in gut und schlecht einzuteilen sind. Manche haben symbiontische Funktionen, ne? Wir geben ihnen als Wirt einen Raum zum Leben und dafür produzieren sie vielleicht bestimmte Substrate für uns. Das können Vitamine sein, das können kurzkettige Fettsäuren sein. Und wenn wir hier ein diverses Mikrobiom haben durch eine pflanzenreiche, vielfältige Ernährung, dann haben wir unterschiedliche Gruppen, die so vor sich hin wachsen und ansiedeln können. Und wenn das der Fall ist, ist der Ausfall einer bestimmten Gruppe besser zu kompensieren. So, und das ist vielleicht auch mit der Kritikpunkt. Mir fehlen die Antioxidantien, mir fehlen die Ballaststoffe und Faserstoffe, die ich als Substratbildner brauche, als Nährboden. Und die Substrate, die produziert werden, die kurzkettigen Fettsäuren werden hier am häufigsten mit erwähnt, sind Kommunikationssignalen mit unserem Gehirn beispielsweise und stehen in Verbindung mit nicht nur besserer Darmgesundheit, sondern auch kardiovaskulärer Gesundheit und viel mehr. Und jetzt kann man sagen, um vielleicht diesen Übergang zu schaffen, aber ich habe mich karnivor ernährt und mir geht das wunderbar und richtig gut. Und da sehen wir im Moment relativ klar so die ganz knallharte Evidenz, auch Langzeitdaten, durchgeführte Studien, die fehlt eigentlich weitestgehend. Wir haben immer mal wieder so etwas Anekdotisches und die lassen sich auch über bestimmte Bereiche erklären. Aber die Frage ist auch hier wieder, wie lange kann ich das eigentlich durchziehen und kehre ich irgendwann dahin zurück? Und von daher kann es für bestimmte Gruppen in bestimmten Situationen sinnvoll sein, das auch mal durchzuführen. Aber als einzige Ernährungsform längerfristig und was es mit dem Körper machen könnte, zumindest mit der Datenlage, die wir haben, auch zu anderen Nahrungsgruppen und Bestandteilen in der Ernährung, sehen wir das im Moment nicht und können jetzt nicht klar sagen, okay, das ist die wirklich urmenschliche Ernährung.
Mhm. Dann lass uns mal über die versprochenen oder immer wieder zitierten Mechanismen oder Effekte sprechen, die eine karnivore Ernährung haben soll. Viele Menschen berichten von Gewichtsverlust, von weniger Entzündungen im Körper, von dem Gefühl, ich habe viel mehr Energie, ich bin viel klarer im Kopf, ich kann viel besser arbeiten, viel besser Sport treiben, ich bin viel mehr bei mir. Ist das, ja, sagen wir, ein sehr subjektives Gefühl oder gibt es da tatsächlich eine Wissenschaft, die das erklären kann?
Na, es gibt, sagen wir mal, Mechanismen, die dahinter stehen können. Fangen wir mit der Klarheit an, mit der mehr Energie, die sich vielleicht auch darstellt. Die könnte am ehesten erklärt werden über einen sogenannten metabolischen Switch, einen Schalter, der umgelegt wird, der meine Energieversorgung in den Zellen verändert. Das gleiche Prinzip können wir bei einer Low-Carb-Ernährung vielleicht auch finden oder einer ketogenen Ernährung. Wir geraten mit einer Carnivore-Ernährung in der Stoffwechsellage eher in die Ketose, weil wir nehmen so viele Kohlenhydrate raus, Kohlenhydrate und alle Pflanzensubstanzen, die letztendlich immer als Treiber unserer zellulären Energieproduktion notwendig sind. Und wenn die Kohlenhydrate oder die Glucose fehlt, dann schaltet der Organismus um, insbesondere die Leber. Es werden mehr Ketonkörper produziert und die sind ein super Energieträger für das Gehirn. Ich sage nicht, dass das nicht erstrebenswert ist. Ich sage nur jetzt schon mal, so als kleinen Cliffhanger, ist auch anders möglich. Aber in den Makronährstoffgruppen das anzupassen, ist ein Weg. Das würde bei der Carnivoren-Ernährung beispielsweise auch mit passieren. Einige andere sprechen von dem Thema Gewichtsreduktion. Das ist auch hier wieder das gleiche Prinzip. Natürlich kann die makronährstoffseitig High-Fat, also hohe Fettmenge und High-Protein-Ernährungsvariante, nahezu keine Kohlenhydrate, auch wieder dazu führen, dass Flüssigkeit verloren geht. Ja, weil ich mich auch gut mit Aminosäuren versorgen kann, lässt sich schon mit erklären. Wir haben zu Beginn Flüssigkeitsverlust mit passendem Training und keiner dauerhaften Überbilanzierung ist Gewichtsreduktion möglich. Auch hier, ich beschäftige mich wieder sehr intensiv mit dem Thema Ernährung, achte darauf, wie gesättigt bin ich, wie fühle ich mich dabei. Das sind definitiv mit Veränderungen. Und viele andere, die sich so, ich sag mal, aufgebläht fühlen oder ein Völlegefühl haben und so weiter und so fort und stellen hier um, die machen etwas anderes, was häufig übersehen wird, nämlich das ist das Thema der Eliminationsernährungsvariante. Ja?
Das heißt, ich dadurch, nehme Sachen raus, ich reduziere etwas?
Aber hallo, dadurch, dass ich jetzt alles an pflanzlichen Substanzen rausnehme, und das könnte man über verschiedene Aspekte argumentieren, über Antinährstoffe, die ich in bestimmten pflanzlichen Substanzen finde. Ne? Das waren nochmal Substanzen, die die Darmbarriere beispielsweise mit beeinträchtigen können, das Darmmikrobiom mit beeinträchtigen können, beeinflussen vielleicht noch gar nicht so wertend betrachtet. Das können enzymhemmende Substanzen sein, sodass Mikronährstoffe in den Pflanzen nicht gut aufgenommen werden können. Das ist so der eine Teil. Dann haben wir histaminreiche Lebensmittel, die beispielsweise mit dazugehören, die mehr reduziert werden. Wir haben die sogenannten FODMAPs, also die fermentierbaren Oligo, die Monosaccharide und Polyole, die ich vor allen Dingen in Hülsenfrüchten finden würde, in verschiedenen Gemüsesorten, in Obstvarianten. All das kommt raus und für viele geht mit dem Carnivoren auch so eine Art Clean-Eating-Komponente einher, so möglichst natürlich in der Zubereitung. Mhm. Und dann verlasse ich natürlich auch das Feld der Zusatzstoffe, der ultrahochverarbeiteten Lebensmittel. Und das kann diesen Effekt durchaus erklären. Ja, und dann habe ich aus dieser Kombination Stoffwechselveränderung natürlich gespielt, auch hier wieder die Insulin Reduktion mit einer Rolle, weil wenn jetzt keine Kohlenhydrate mehr kommen, kein Zucker mehr reinkommt, brauche ich auch weniger Insulin. Das kann sich auf Energielevel mental und auch körperlich mit auswirken. Aber ich verliere natürlich auch die Ballaststoffe. Und das ist, die Ballaststoffe sind der Diskussionspunkt, wenn wir so die ganz Hardcore-Variante Carnivore versus vegane Communities sehen und wie sie aufeinander losgehen. Und dann gibt es hier wieder eine Studie, die zeigen ja, Ballaststoffe sind gar nicht immer gut. Aber wir reden schon auch darüber, ob das eine Ernährungsform ist, die man pauschal für alle freigeben kann. Und davon würde ich auf jeden Fall absehen.
Super spannend. Und also auch wenn ich dir richtig folge, Matthias, dann das muss man sich mal vorstellen. Du hast ja eben gerade auch eine Riesengruppe an eben nicht tierischen Lebensmitteln aufgezählt und was dort alles für Stoffe drinstecken. Das muss doch ein gigantischer Mangel sein, wenn ich das alles rausnehme aus meiner Ernährung. Mein Körper müsste doch schreien nach oder einen Mangel haben und einen Bedarf an bestimmten Stoffen, an bestimmten Vitaminen, an bestimmten Spurenelementen, die mir plötzlich komplett fehlen.
Ein wichtiger Punkt, und das ist der nächste Punkt, über den in beiden Seiten gestritten wird. Die Carnivoren sagen der veganen Gruppe, ey, ihr habt kein Vitamin B12, ihr habt zu wenig Eisen, ihr habt zu wenig Cholin in eurer Ernährung. Die vegane Community sagt, naja, euch fehlen die Ballaststoffe und vieles mehr. Und euch fehlt beispielsweise Vitamin C. Und unter Umständen auch andere wichtige Vitamine, die ich nicht gut aufnehmen kann. Natürlich finde ich in Fleisch auch viele Vitamine und eine andere Gruppe, nämlich die sogenannten Carninutrients. Ja, das sind allen voran, haben wir auch hier schon drüber gesprochen, Kreatin, L-Carnitin, Carnosine. Letztendlich auch Cholin könnte man ebenfalls noch mit dazu zählen. Und das ist natürlich wieder das Argument aus der Carnivoren-Community. Hey, diese Substanzen finde ich in Fleisch. Die andere Seite sagt, ey, aber ich kann das auch selbst produzieren oder kann es substituieren. So am Ende, wenn wir jetzt drauf schauen, fehlen mir unter Umständen bestimmte Mikronährstoffe. Ich habe bei dieser starken Restriktion potenzielle Mangelerscheinungen. Aber das wissen viele, so Mangelerscheinungen können auch länger bestehen, bis man das irgendwie mal merkt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema zurück, wie hart ist hier eigentlich die Evidenzlage? Ja, nicht wirklich. Weitestgehend so Langzeituntersuchungen zu dem Thema existieren nicht wirklich. Das heißt, wir können mechanistisch argumentieren, aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Und Mangelerscheinungen brauchen etwas Zeit. Also Skorbut entsteht nicht morgen früh.
Klar.
Und natürlich können auch, sagen vielleicht auch viele aus der Carnivoren-Ernährung, das ergänzt sich noch zusätzlich und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das ergänzt sich dann synthetisch oder vielleicht dann doch aus einer pflanzlichen Quelle, wie dem auch sei. Am Ende ist immer wieder ein Thema, bin ich mit dieser Ernährungsvariante dann längerfristig ausreichend versorgt? Und ich möchte hier nochmal betonen, auch wenn Kolleginnen und Kollegen das als therapeutisches Mittel medizinisch begleitet irgendwie empfehlen, in bestimmten Situationen, warum nicht? Ob es wirklich notwendig sein muss und ob man alle Lebensmittel, die tierisch sind, dafür freigibt, ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Das heißt, Matthias, abschließend, zusammenfassend, und wir versuchen ja hier in dieser Wochenreihe Orientierung zu geben in das Feld der verschiedensten Ernährungsformen. Wir kriegen immer wieder auch Nachrichten aus der Community. Könnt ihr mir helfen, abzunehmen? Habt ihr Tipps, wie ich dauerhaft mein Gewicht in einen Bereich bringe, der optimal ist, der sich gut anfühlt? Diese Form der Diät oder der Ernährung, also eine rein tierische Quelle als Ernährungsquelle, würdest du sagen, pauschal ist das definitiv nichts, was du als Gesundheitswissenschaftler empfehlen würdest?
Nee, also da spricht alles dagegen, das vor allen Dingen auf dauerhaft durchzuführen. Ich würde das schon sehr klar so sagen. Hinzu kommt, wenn wir qualitativ im Detail reinschauen, auf Säugetierfleisch haben wir schon häufiger darüber gesprochen, über potenzielle Zuordnung zu Krebsrisiko, zu einzelnen Strukturen, die in Fleisch enthalten sind. 5GC ist hier etwas, was die ein oder anderen schon mal mitgehört haben, die auch für gegebenenfalls autoimmune Prozesse, Krebserkrankungen mit eine Rolle spielen können. Wir haben die Veränderung in der Zusammensetzung, wenn das Fleisch beispielsweise sehr fettreich ist, auch eine zu hohe Menge an Fett und auch gesättigten Fettsäuren, zu wenig Berücksichtigung der guten Fettsäuren, der essentiellen Fettsäuren, die quasi mit einer Rolle spielen, oder auch die einfach ungesättigten Fettsäuren. Klar kann das Teil der Ernährungsstrategie auch bei der Carnivoren-Ernährung sein, oder man kann darauf achten, über Fisch und Meeresfrüchte das mit abzudecken. Aber abschließend würde ich schon sagen, wenn es nicht eine klare Indikation gibt oder eine Idee, die genau dazu führt, dass es gesundheitlich ein Vorteil ist, ist es sehr stark restriktiv, potenziell mit Mangelsituationen verbunden und vor allen Dingen bei dem längeren Durchführen. Wir haben die Daten nicht dafür, können aber mechanistisch zeigen, okay, das wird sich sehr wahrscheinlich in bestimmten Situationen oder auch beim bestimmten Phänotyp nicht positiv auswirken. Und von daher spricht aus der aktuellen Sicht nichts gegen eine gewisse Auswahl an tierischen Lebensmitteln, um genau das Argument abzudecken, zu sagen, ja, aber Substanzen wie Kreatin, Cholin, Carnosine möchte ich über die Nahrung mit aufnehmen. Das halte ich für in einer vielfältigen Ernährung für durchaus sinnvoll, aber das für sich alleine, ohne alle weiteren Substanzen aus dem pflanzlichen Spektrum heraus, pauschal nicht sinnvoll.
Das war Teil 3 unserer Ernährungssonderreihe hier bei den Health Nerds. Carnivore Diät oder Carnivore Ernährung, eine rein tierische Ernährung, kritisch wissenschaftlich beleuchtet und erklärt von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Morgen machen wir weiter, die nächste Ernährungsform auf dem Prüfstand. Bis dahin, Leute, bleibt uns gewogen und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Spezial. Von Low Carb bis High Protein. Ernährungsformen im Check.
Ein All Ears on You Original Podcast.